Die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur 3 Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen.
Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau.
Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden.
Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten müssen.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu Beginn eine kleine Werbeeinschaltung in eigener Sache. Große Töchter ist ein community-finanzierter Podcast. Das heißt, man kann ihn jederzeit gratis hören und gratis abonnieren. Und hallo, es freut mich sehr, dass ihr da seid. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr für den Podcast auch freiwillig bezahlen. Das geht unter steadyhq.com/große-töchter-podcast. Der Link ist in den Shownotes. Vielen lieben Dank. In der heutigen Folge ist Daria Ivanovikova zu Gast. Ihr kennt Daria, falls ihr auf Instagram aktiv seid, wahrscheinlich unter dem Namen Fräulein Gaga, wo sie in den letzten Jahren zu einer der bedeutendsten Stimmen zum Thema Prostitution, Abolitionismus, nordisches Modell und ja, alles, was mit diesem Thema zu tun hat, wurde. Ich freue mich sehr, dass ich sie gewinnen konnte, in diesem Podcast mit mir über das Thema zu sprechen und ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Hallo, liebe Daria. Freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Es freut mich sehr, dass wir uns mal sehen und mal miteinander sprechen in echt und nicht nur so vom Handyscreen. Ich kenne dich sonst nur immer aus DMs auf Instagram und von deinem tollen Kanal natürlich. Also es freut mich sehr. Ich beginne meine Folgen immer mit, wer bist du und was machst du? Und würde dir gerne auch diese Frage gerne an dich weitergeben und dich bitten, dich mal vielleicht ein bisschen kurz vorzustellen für die ZuhörerInnen.
Ja, genau. Hallo. Und zwar, ich bin Daria Ivanovikova. Ich bin seit etwa 4 Jahren aktivistisch auf Instagram unterwegs. Ich habe einen Blog, der heißt Fräulein Gaga. Und da beschäftige ich mich mit dem Thema Prostitution.
Und warum beschäftigst du dich mit dem Thema Prostitution? Wie bist du da dazu gekommen, zu dieser Auseinandersetzung? Warum ist dir das wichtig?
Ich bin selber mit 16 Jahren etwa in die Prostitution gekommen. Und 2020, kurz bevor ich aus der Prostitution selber ausgestiegen bin, habe ich einen Blog auf Instagram eröffnet, der damals eigentlich dafür gedacht war, einfach im Austausch zu gehen mit anderen Leuten, andere Betroffene zu finden. Ich habe über meine Situation geschrieben und dadurch kam ich dann erst später zum Aktivismus und auch zum Abolitionismus.
Jetzt frage ich dich einfach ganz blöd, was bedeutet denn Abolitionismus? Ich kann es selber nicht aussprechen. Abolitionismus. So. Wenn ich das schnell sage, hört man nicht, dass ich nicht aussprechen kann.
Ich kämpfe auch mit dem Wort. Yeah. Es ist eine Bewegung vorrangig von Frauen, die dafür einstehen, Prostitution abzuschaffen. Genau. Mhm.
Jetzt hast du erzählt, dass du schon mit 16 in die Prostitution gekommen bist. Das ist ja wahnsinnig jung. Du warst ja da eigentlich auch noch minderjährig. Ist es oft so, dass Frauen schon, oder Mädchen eigentlich, also Frauen ist ja übertrieben bei 16-Jährigen, schon so jung in die Prostitution kommen? Und wie ist das denn passiert überhaupt?
Ich würde mal sagen, es ist nicht immer die Regel. Also schaut man sich die offiziellen Zahlen an, sind die meisten Frauen in der Prostitution, glaube ich, 21 und drüber. Aber das ist nur im Hellfeld. Man muss dazu sagen, junge Frauen oder auch minderjährige Mädchen sind einfach anfälliger dafür, in die Prostitution reinzugeraten als Frauen, die jetzt schon irgendwie gefestigt im Leben stehen. Das kann natürlich in jedem Alter passieren, aber gerade in jungen Jahren ist man einfach anfälliger für Manipulationen. Und genau, bei mir war das so, ist eine längere Geschichte. Ich bin damals aufgrund von meinem Elternhaus in Abhängigkeitsstrukturen geraten und in ein Umfeld mit Männern, die wesentlich älter waren als ich. Und ich habe da versucht, von meinem Elternhaus rauszukommen. Und ich würde sagen, das war der Anfang von der Prostitution, weil da habe ich mich zwar nicht im klassischen Sinne für Geld prostituiert, was die meisten Leute sofort denken, wenn sie Prostitution hören,
ja.
Sondern da war es für Sachleistungen sozusagen, also dass ich bei den Männern sein durfte, dass ich dort wohnen durfte und dass ich von zu Hause wegkam. Und irgendwann hat mir das nicht mehr gereicht oder was heißt nicht mehr gereicht? Ich wollte dann mein eigenes Geld haben. Mhm. Also ich war ja trotzdem dann abhängig von dem Wohlwollen der Männer und ich dachte, okay, wenn ich das jetzt eh schon so mache, dann kann ich auch selber Geld dafür nehmen. Und ja, das war so im Übergang von 16 zu 17 Jahren ungefähr. Und genau, und da habe ich dann meine erste Anzeige geschaltet online auf einem Portal, wo man sich anmieten kann für Sexkauf. Und es gab damals keine Altersgrenze, also so wie bei, es gibt ja so Porno-Plattformen, da mal einmal so ein Button so, are you over 18? Yes, no. Und so ungefähr die gleiche Sicherheit oder Nicht-Sicherheit war auf dieser Plattform. Und es war super einfach, sich da minderjährig anzumelden. Und das ist auch nach wie vor heute noch so. Also das Erste hat vor kurzem eine Doku gemacht über zu dem Thema und das auch nach wie vor 10 Jahre später immer noch genauso.
Wow,
und
ja.
Genau, das war mein Einstieg in die Prostitution und da war ich dann bis letztendlich bis 24 mit Unterbrechungen.
Mhm. Warum bist du dann ausgestiegen? Und wie?
Also das erste Mal bin ich ausgestiegen, als ich mit meinem Ex-Partner zusammen war, weil er mich sozusagen aus meinem familiären Umfeld rausgeholt hat und dann erstmal mehr oder minder für mich gesorgt hat. Das Problem war dann, dass ich von der einen Abhängigkeit in die andere kam. Also mein Ex-Freund war jetzt nicht sehr gewalttätig gegenüber mir, aber er war Alkoholiker, hatte ein Alkoholproblem und das war dann auch nicht gut. Also ich kam sozusagen von einer Abhängigkeit in die andere und musste mich dann von ihm lösen und als ich mich dann von ihm getrennt habe, stand ich dann wieder ohne alles da. Also ich hatte noch nicht mal Bürgergeld, gar nichts. Ich habe keine finanziellen Leistungen bekommen und das war natürlich dann der Grund, dass ich dann wieder mit in die Prostitution kam. Und diesmal war es krasser als vorher. Also als ich mit 16 das erste Mal eingestiegen bin, war es so, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und ich habe es ehrlich gesagt früher, also ich sage jetzt mal früher, mit bevor ich so 20, 21 war, konnte ich das noch mehr verkraften. Also man muss dazu sagen, ich hatte keine eigene Sexualität vor der Prostitution. Also ich hatte mit 16 auch mein erstes Mal. Und kurz darauf kam ich in die Prostitution. Also ich kannte keine normale Sexualität. Und meine normale Sexualität war dann in der Prostitution oder mit wesentlich älteren Männern, zu denen ich in Abhängigkeit stand. Und durch meinen Ex-Freund, mit dem ich dann 2 Jahre zusammen war, mit dem habe ich auch 1,5 Jahre zusammen gewohnt, habe ich das erste Mal so Sexualität in einem anderen Kontext kennengelernt, mit einem Freund, also er wird sich auch noch dran erinnern, ich habe da teilweise beim Sex geweint, weil ich da erstmal Sex, also den Mechanismus Sex und Gefühle zusammen bekommen habe. Vorher war das einfach nicht da. Und in der Beziehung, so schlecht sie auch teilweise war, habe ich das erstmal gelernt. Und danach wieder einzusteigen in die Prostitution ist mir dann nochmal schwerer gefallen. Und ab da war es nur noch, okay, ich will irgendwie da raus, aber es hat dann noch weitere 3 Jahre gebraucht, bis ich dann letzten Endes aussteigen konnte.
Du hast schon gesagt, Abolitionismus ist eine Bewegung von vor allem Frauen, die sich für die Abschaffung der Prostitution einsetzen. Warum sollte man sich für die Abschaffung der Prostitution einsetzen? Warum ist das ein Ziel?
Ja, das kann man. Das ist eine sehr, sehr gute und große Frage, weil man es aus vielen Blickwinkeln betrachten kann. Also zum einen, ich und alle Frauen, die einen abolitionistischen Gedanken haben, sehen Prostitution als etwas, was einer der größten Formen der Ausbeutung von Frauen ist. Die Prostitution ist einfach auf Klassismus und auf Misogynie und auf Rassismus aufgebaut. Also Prostitution als Gesamtes, als System, beutet einfach die schwächsten Frauen aus. Also es ist zwar immer wieder in den Medien, ja, hier High-Class-Escort und so, aber das macht so einen kleinen Teil einfach aus an dem, was wirklich in der Prostitution stattfindet. Und man darf auch nicht vergessen, dass Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung die größte Gruppe im Menschenhandel in Europa ausmacht. Also das ist unfassbar, wie viel hier in Europa einfach stattfindet an Missbrauch von Frauen, also vorwiegend Frauen. Ich rede hier von Frauen, weil über 90% der Menschen in der Prostitution sind Frauen. Damit möchte ich nicht das Leid von anderen Menschen in der Prostitution relativieren. Also die höchste Gewaltrate an Transpersonen ist in der südamerikanischen Prostitution und auch in Berlin vor allem ist groß auch ein Strich für Männer, von Männern, für Männern. Und das ist auch nicht ohne. Also da werden auch minderjährige Männer missbraucht für wenig Geld, gerade aus dem Ausland. Also ich möchte dieses Leid gar nicht relativieren, aber es ist trotzdem vorrangig ein weibliches Problem in der Prostitution. Und dem entgegen stehen halt Männer, also über 90% wiederum der Sexkäufer sind Männer. Und man erkennt daran die Strukturen. Und der abolitionistische Gedanke dabei ist einfach, dass Männer kein Recht haben, über den Körper von Frauen zu bestimmen oder den gegen Sex zu kaufen, also gegen Geld zu kaufen. Genau.
Du sprichst ja auch von Prostitution und nicht von Sexarbeit. Das ist jetzt was in diesem Podcast auch schon mal besprochen wurde mit Huschke Mau. Aber ich würde gerne auch noch mal dich fragen, warum du, weil wenn man sozusagen den eher liberal-feministischen Diskurs sich ansieht, der ja irgendwie auf Instagram oder TikTok sehr dominant ist, dann wird immer über Sexarbeit gesprochen. Und Sexarbeit auch ganz oft als etwas sehr Empowerndes dargestellt, irgendwie so als Ausbruch aus bürgerlichen sexualen Normen. Du sagst Prostitution und warum verwendest du diese Begrifflichkeit?
Also einerseits rede ich immer von Prostitution, da es eine sprachliche Genauigkeit ist. Also unter Sexarbeit kann man so viel zusammenfassen. Also das geht von, ich mache Fotos von meinen Füßen und poste sie. Auf OnlyFans oder so. Bis halt so Full-Service Prostitution, also Full Service heißt Sex mit Körperkontakt. Und das Spektrum ist einfach so weit. Also es gibt sogar Leute, die Agenturen haben, wo sie Prostituierte vermitteln, Escorts vermitteln, die sich auch als Sexarbeiter sehen. Und die Interessen einfach von Leuten, die vom Geschäft profitieren und den Frauen und Menschen in der Prostitution, die wirklich was leisten, ist auch nochmal unterschiedlich. Und die Erfahrungen gehen einfach so weit auseinander. Deswegen bin ich der Meinung, man kann das, also mit Sexarbeit vermischt einfach so viel von Cam über, genau, Fotos machen, über Tantra auch. Oder ja, das vermischt einfach alles und ist einfach sprachlich präzise zu sagen, ich rede von Prostitution, weil ich höre das dann auch oft. Ja, aber was ist denn mit OnlyFans? Also deswegen, wenn ich von Prostitution rede, meine ich Prostitution. Und das ist eben Sex mit dem Körper gegen Geld. Und zum anderen, ich habe das neulich auf Twitter voller Entsetzen gelesen, dass jemand zu mir geschrieben hat, da ging es auch um Prostitution, Zwangsprostitution von Minderjährigen, hat mir jemand einen Kommentar zurückgeschrieben, das ist Sexarbeit Minderjähriger.
Wow.
Und so, nein, ist es nicht, ist es nicht. Also ich finde das so furchtbar. Also das ist, das beschönigt Dinge einfach und ist, ja. Mhm.
Ich glaube, dass es halt auch dazu dient, den Unterschied zwischen, weiß ich nicht, Erwerbsarbeit und Prostitution so ein bisschen zu minimieren, weil an diesem Begriff der Sexarbeit hängt ja ganz stark dieser Slogan Sexarbeit ist Arbeit, Sexwork ist Work. Und ich glaube, da geht es halt dann irgendwie auch ganz stark darum, diesen Ausbeutungsaspekt, der dir und anderen Abolitionistinnen besonders wichtig ist, auch so ein bisschen sozusagen beiseite zu wischen, schon alleine mit dem Begriff der Arbeit. Was jetzt aus einem kapitalismuskritischen Perspektive auch schon mal überhaupt keinen Sinn macht, weil man ja grundsätzlich auch Erwerbsarbeitszwang und so weiter in Frage stellen kann und über so die Ausbeutungselemente in jeder Form der Erwerbsarbeit sprechen kann. So. Aber der Begriff der Prostitution macht dann halt trotzdem nochmal einen deutlichen Unterschied zwischen ich mache halt irgendwie einen Job, den ich scheiße finde vielleicht, ja. Oder ich muss irgendwie, also es ist ein Job, der wirklich so massiv in meine körperliche Integrität eingreift und in meine sexuelle Integrität.
Ja, das ist richtig. Damit bin ich ja auch seit Jahren immer wieder konfrontiert, dass Leute dann sagen, ja, aber was ist mit den Leuten, die auf dem Bau arbeiten?
Ja.
Nur weil das eine scheiße ist, macht es das andere nicht besser. Also warum machen wir das überhaupt auf, dieser Vergleich, was ist mit den Leuten, die auf dem Bau arbeiten, kommt nur beim Thema Prostitution, um Prostitution zu relativieren. Das hat überhaupt keinen Sinn, also keinen anderen Sinn. Den Leuten sind sonst 365 Tage im Jahr die Leute auf dem Bau egal. Aber nur beim Thema Prostitution, um Prostitution zu relativieren, genau, kommt immer dieses Beispiel.
Total. Und ich finde, wenn man diese Vergleiche bringt, der meiner Meinung nach auch wenig Sinn hat, dann müsste er dann ja in die andere Richtung wirken. So im Sinne von, dann setze ich mich halt ein für die Situation von Bauarbeitern. Weißt du, was ich meine? So, und eine Verbesserung von Arbeitsbedingungen und führe diesen Kampf, wenn mir das so wichtig ist. Und nutze nicht dieses Beispiel, um sozusagen die Kämpfe anderer Personen oder die Anliegen von ausgebeuteten Frauen in der Prostitution zu negieren. So. Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn und das halte ich für sehr, sehr unsolidarisch auch. Also in der medialen Berichterstattung kommen ja aber dann immer wieder Frauen vor, die eben davon berichten, wie gern sie als, und da wird auch meistens der Begriff Sexarbeiterin verwendet, als Sexarbeiterinnen arbeiten. Und ich glaube, du hast auf Instagram auch einen Post, wo du dann sagst, die sind nicht repräsentativ für den Großteil der Prostituierten. Warum findest du das? Und was sagst du grundsätzlich so zur medialen Berichterstattung über das Thema in jetzt wahrscheinlich Deutschland oder vielleicht insgesamt im deutschsprachigen Raum?
Also ich finde das nicht nur, sondern wenn man sich die Zahlen anguckt, die wir haben, also vom Bundesstatistik, dann ist nur jede fünfte Prostituierte in Deutschland hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Und also 20%. Und da kann man sich dann mal fragen, wenn man auf Instagram, auf Twitter oder sonst irgendwo im Fernsehen Frauen sieht aus der Prostitution, was das meistens für Frauen sind. Meistens sehr deutsche Frauen. Daran sieht man schon, dass es nicht repräsentativ für das ist, was eigentlich die Prostitution in Deutschland ist. Und viele Frauen, die in der Prostitution sind, die würden auch einen Teufel tun, sich medial hinzusetzen und davon zu erzählen. Einerseits, weil es verwöhnt ist, andererseits, weil Familie, das Umfeld es nicht wissen oder auch, weil sie gar nicht können, weil der Zuhälter sagen würde, ja, setz dich mal in die Talkshow und erzähl da über dein Leid. Ist ein bisschen zynisch gesagt, aber man kann den Großteil der Prostitution gar nicht erfassen. Genau. Also deswegen, es sind auch nicht alle im High-Class-Escort tätig. Also ich habe Zahlen im Kopf, das ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, so um die 2010er Jahre gab es mal eine Erhebung, dass ungefähr 4% der Frauen wirklich im Escort tätig sind. Also jede fünfte Frau ist eine Deutsche und nur 4% sind im Escort. Da kann man sich überlegen, wie repräsentativ ist das, was man in den Medien sieht. Und vor allem, wenn man länger dabei ist und sich das Ganze schon ein bisschen länger anschaut, dann kennt man auch meistens die Frauen, die da sitzen. Also das sind halt meistens durch die Medien immer die fünf selben Frauen, die dann Kolumnen in der Berliner Zeitung haben oder sonst was mhm. und immer wieder öffentlich stattfinden und nicht die große Masse.
In der Folge mit Huschke Mau habe ich dann auch über das Thema freiwillige Prostitution gesprochen und sie hat dann gemeint, sie glaubt eigentlich gar nicht, dass es das gibt. Also man kann eigentlich gar nicht von freiwilliger Prostitution sprechen, im Sinne von Frauen, die da aus freien Stücken reingehen und das sehr gerne machen. Wie siehst denn du das? Und wenn ja, wie viele Prostituierte sind denn freiwillig dabei? Wie groß ist der Anteil von Zwangsprostitution? Und dann auch, was bedeutet Freiwilligkeit in diesem Kontext? Das finde ich ja auch eine spannende Frage.
Also, ich muss bei dem Thema ein bisschen ausholen.
Ja, gerne.
Weil ich finde, wir haben schon ein Problem damit, dass wir gar nicht wissen, wie viele Frauen überhaupt sind in der Prostitution, bevor wir sagen, so und so viel Prozent oder so und so viel Frauen sind da freiwillig oder unfreiwillig. Also angemeldet waren jetzt der letzte Stand 2022, für 2023 gibt es die Zahlen noch nicht, waren ungefähr 29.000 Frauen. Die konservativste Schätzung, die ich gefunden habe von einem Erotikportal Erobella, die meinten, sie kommen auf 89.000 Frauen in der Prostitution. Aber dann gibt es andere Schätzungen, die gehen über bis zu 200.000 bis 400.000 Frauen. Wenn man versucht rauszufinden, wie viele Frauen in der Prostitution sind. Also selbst wenn man die konservativste Schätzung nimmt, wissen wir von einem Drittel von den Frauen in der Prostitution in Deutschland. Und es gibt dann auch Studien, Erhebungen, Berichte, zum Beispiel von Melissa Farley, dass die pendeln meistens so zwischen 85 bis 95% von unfreiwilliger Prostitution. Ich bin aber der Meinung, wir brauchen diese Zahl nicht. Mhm. Weil wenn man sagt, 30% der Frauen in der Prostitution sind unfreiwillig, das ist ungefähr der Schnitt, den auch Terre des Femmes nennt. Jede dritte Frau in Deutschland oder in Europa sogar erlebt im Laufe ihres Lebens Gewalt. Also ist das keine unwahrscheinliche Prozentzahl, 30%. Und das ist dann immer noch jede dritte Frau. Also ich meine, man braucht keine großen Zahlen. Also man braucht nicht diese 90%, um zu sehen, das Problem in der Prostitution zu sehen. Und meiner Meinung nach ist einfach jeder eine zu viel. Und finde es dann schwierig, immer zu sagen, ja, weil ich habe da mal einen Tweet dazu geschrieben, auch ähnlich so, ab wie viel Prozent halten wir Prostitution für menschenunwürdig oder es finden das System Prostitution problematisch. Ist es ab 30%, ist es ab 50%, ist es ab 90%. Aber selbst wenn es wirklich 99% wäre mit Belegen, kämen dann immer noch Leute, ja, aber 1% macht es ja freiwillig. Deswegen, ich möchte mich gar nicht auf diese Argumentation runterlassen, ob es jetzt 50 oder 90% sind, sondern jedes eine zu viel. Genau. Und es gibt Frauen, die machen das freiwillig von sich aus. Also jede definiert Freiwilligkeit auch anders. Also zum Thema, wie definiere ich Freiwilligkeit? Ich habe das mal an anderer Stelle gesagt, das habe ich von einer guten Bekannten von mir so. Freiwilligkeit ist das, wenn man eine Chance hat oder die Möglichkeit hat auf eine gleichwertige Alternative. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz gut. Für mich diese Definition. Und das definiert ja jeder anders für sich. Also Frauen in der Prostitution sind ja auch keine homogene Masse, sondern jede Frau hat ihre eigene Geschichte. Viele ähneln sich, andere gar nicht. Aber jeder definiert wahrscheinlich Freiwilligkeit für sich. Manche würden sagen, ich mache es freiwillig, weil ich keinen Bock habe, 40 Stunden die Woche irgendwie putzen zu gehen. Und ich bin völlig fein damit. Andere würden sagen, nee, das ist nicht freiwillig, wenn ich das machen muss, um zu überleben, weil ich 40 Stunden Woche einfach nicht schaffe. So. Also jeder hat da seine eigene Definition davon. Aber wenn wir sagen, okay, eine Frau sagt von sich aus, ich mache das freiwillig, ich habe keinen Zwang, ich bin gut, weiß ich nicht, ich könnte jede Karriere machen, die ich wollen würde, aber ich habe mich dazu entschieden. Ja, das gibt's. Und das möchte ich auch niemanden absprechen, wenn jemand das sagt. Ich finde nur aus meiner persönlichen Sicht raus, dass wir darauf nicht den Fokus legen sollten. Mhm. Weil zum Beispiel auch beim Thema häuslicher Gewalt, dann würden wir auch nicht sagen, ja, aber ich bin ja glücklich verheiratet, also ich sehe da kein Problem. Oder wenn wir wieder auf dem Thema Zwangsarbeit an anderer Stelle gehen, wenn wir gucken, was für Zustände in so Amazon, um jetzt mal eins zu nennen, Amazon-Lagern herrschen von Leuten, die noch nicht mal aufs Klo dürfen. Und dann kommen aber zwei Leute und sagen, ja, aber ich arbeite ja gerne bei Amazon. Also wir würden uns ja auch nicht auf diese konzentrieren, sondern fokussieren uns aufs Ganze und nicht aufs Individuum. Und ich sehe auch, dass man es mit keiner Gesetzeslage allen recht machen kann.
Ja.
Es wird immer Leute hinten runterfallen bei Gesetzeslagen oder Gesetzesänderungen. Aber ich bin der Meinung, wir müssen gucken, wem nützt es und was ist das größere Ziel dahinter?
Mhm. Weil du schon die Gesetzeslage angesprochen hast, die wird ja in Deutschland besonders stark kritisiert. Also da gibt es immer so diese Formulierung von Deutschland ist das Bordell Europas. Warum wird das denn so gesagt und warum ist die Gesetzeslage in Deutschland besonders schwierig?
Also seit ungefähr 20 Jahren, ich möchte mich jetzt nicht in die Nesseln setzen, ungefähr 20 Jahre ist ja Prostitution in Deutschland erlaubt. Und 2017 wurde aufgrund dessen eine Evaluation, auch ein schwieriges Wort,
ja.
Evaluation durchgeführt und die haben festgestellt oder die kamen zu dem Schluss, die Liberalisierung von der Prostitution in Deutschland hat nichts gebracht. Also im Sinne von, es hat es nicht verbessert. Also die Zustände haben sich nicht verbessert. Dann kam jetzt 2016 das Prostitutionsschutzgesetz. Das kam auch erst, nachdem ich eingestiegen bin. Ich habe ehrlich gesagt, ich war ja nie in der Prostitution angemeldet. Also ich war sozusagen immer illegal in der Prostitution. Ich habe von dem Gesetz überhaupt nichts mitbekommen. Also es war jetzt nicht so groß, dass man irgendwie, also ich als in dem Sinne selbstständige Frau, die sich da angeboten hat, von selber ohne im Laufhaus und im Bordell zu arbeiten, ich habe von dieser Gesetzesänderung nichts mitbekommen. Es lief für mich alles so weiter wie vorher.
Es sind ja auch die meisten Prostituierten selbstständig, oder? Also es sind die wenigsten wahrscheinlich angestellt.
Ja, also die meisten Frauen, du wirst lachen, ich glaube, es sind in der letzten Erhebung waren, glaube ich, 8 Frauen in Deutschland sozialversicherungsmäßig angestellt in der Prostitution. Das hat das Prostitutionsschutzgesetz gebracht, 8 Frauen.
Ja.
Selbstständig in dem, ich meinte das jetzt in dem Sinne, ich war in kein Laufhaus und Bordell, also die meisten, ich glaube 40% der Prostitution findet in Wohnungen statt und um die 20% in Bordellen. Deswegen, also ich war einfach in keinem Netz von Leuten, die das irgendwie im Bordell, hätte ich das vielleicht gemerkt mit irgendwelchen Aushängen, weil da wurden dann, als das eingeführt wurde, wohl im Bordellen dann Zettel aufgehängt, dass jetzt Kondompflicht herrscht und es Strafen geben könnte. Aber so im in meinem Umfeld, ich habe das nicht mitbekommen.
Ja.
Von Leuten, die angemeldet sind oder waren, habe ich dann auch schon mitbekommen, dass viele das Gesetz auch abgelehnt haben, selbst wenn sie es freiwillig machen, weil in diesem Gesetz unter anderem drin steht, dass wenn man in seiner eigenen Wohnung anschafft, was auch viele Frauen machen, ich habe das auch zum Teil gemacht, hat die Polizei jederzeit das Recht, die Wohnung zu betreten und diese zu durchsuchen. Mhm. Also man gibt da vollkommen seinen Schutzraum oder seine eigene Wohnung auf. Viele kritisieren dann auch die Gesundheitschecks. Man muss dann alle 6 Monate zum Gesundheitsamt sich dort melden lassen, sich untersuchen lassen. Also das Prostitutionsschutzgesetz fand eigentlich keiner so richtig gut. Also selbst von den Organisationen, die sich klar pro Prostitution äußern, steht das auch immer wieder in Kritik. Und da kommt jetzt 2025 eine Evaluation raus. Und ja, mal sehen, was da rauskommt.
Mhm. Warum wird Deutschland immer als das Bordell Europas bezeichnet?
Das kommt daher, dass in Deutschland einfach, also wie ich vorhin schon sagte, nur jede 5. Frau in Deutschland, die angemeldet ist, ist auch Deutsche. Also wir haben sehr, sehr viel Prostitution, die aus dem Ausland kommt, ob jetzt freiwillig oder nicht, sei dahingestellt. Und durch unsere liberale Gesetzgebung so umzäunt von vielen Ländern, die die Prostitution gänzlich verboten haben, also jetzt oder andere Modelle haben, wie das nordische Modell, da kommen wir ja später noch hin wahrscheinlich, in den nordischen Ländern nordisches Modell und in den östlichen Staaten wie jetzt Rumänien ist Prostitution ganz verboten, sowohl Freier als auch Prostituierte, und da kommen dann sehr, sehr viele Sexkäufer aus dem Ausland. Also, leben sich dann hier in den deutschen Bordellen sozusagen aus. Und durch die EU-Osterweiterung, die stattgefunden hat, die dann Länder wie eben Rumänien an die EU angeschlossen haben, wurde es auch Menschenhändlern einfach super einfach gemacht oder noch einfacher gemacht, die Frauen auch hierher zu bekommen, weil es gibt ja keine Grenzkontrollen mehr und dann sind die Frauen halt irgendwo, sind 2 Wochen in dieser Stadt und dann 2 Wochen in der nächsten Stadt und es ist super schwer, das nachzuvollziehen und es ist einfach super, super einfach für Männer, Zuhälter, die einfach nichts Gutes im Schilde führen mit den Frauen.
Was müsste denn rechtlich und politisch passieren, dass diese Situation sich verbessert? Also was sind so deine wesentlichen Forderungen, die du hast?
Als allererstes bin ich der Meinung, dass wir einen Austausch brauchen, einen viel, viel größeren Austausch mit Betroffenen. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist einfach alles im Dunkelfeld. Wir wissen fast gar nichts über Prostitution. Und das ist so irrsinnig, weil laut Verdi haben wir in Deutschland, also die Prostitution in Deutschland macht einen Umsatz von 14,5 Milliarden Euro im Jahr. Also kann man sich die Größenverhältnisse davon vorstellen. Und wir wissen nichts. Wir wissen noch nicht mal auf 100.000 Frauen genau, wie viele Frauen überhaupt hier anschaffen. Wir wissen nicht, wie viel Freier hier sind. Wir wissen gar nichts. Mhm. Und meiner Meinung nach ist es das Erste, was Deutschland machen müsste, einfach ein größeres Hellfeld schaffen, was überhaupt die Zustände in Deutschland sind. Ich bin jetzt gespannt auf die Evaluation 2025, ob da das mehr in Angriff genommen wurde. Aber das ist mein erstes Anliegen, überhaupt zu schauen, was ist los und die Frauen auch zu befragen. Der zweite Schritt, den ich wichtig finde, ist die Aufklärung. Das geschieht ein bisschen mehr mittlerweile. Also ich bin auch ein bisschen in meiner Bubble drin.
Ja.
Weiß nicht, wie es in der breiten Bevölkerung ist, aber ich habe zumindest das Gefühl, es findet mehr statt, dass mehr darüber geredet wird. Momentan ist ja auch wieder medial öfter mal wegen Sexkaufverbot, weil das ja CSU-CDU-Fraktion bei uns in den Bundestag gebracht hat und dann war es wieder medial ein größeres Thema. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen besser geworden, aber natürlich noch überhaupt nicht flächendeckend oder dass man sagen könnte, ich wäre jetzt mit dem Status quo zufrieden. Ich bin der Meinung, man sollte in Schulen gehen und darüber aufklären, also sowohl Männer als auch Frauen, beziehungsweise Jungs und Mädchen. Light Up Germany macht gerade, gibt Workshops zum Thema, also es kommt, also für verschiedene Altersstufen, also es geht los ab 12 bis 16 und dann auch nochmal für größere Schüler und Kinder, die da Workshops machen, um über die Loverboy-Methode aufzuklären. Das finde ich einen sehr, sehr sinnigen Ansatz und würde ich auch so weitermachen, weil ich denke nicht, dass man groß noch 50, 60-jährige Männer, die seit 10 Jahren zu Prostituierten gehen, noch irgendwas erreichen kann. Die werden, glaube ich, nicht ihr Frauenbild und ihr Handeln noch hinterfragen. Also ich bin auch der Meinung, die wissen das. Sie können es nicht wissen, wie die Zustände, also nicht wissen, wie die Zustände in der Prostitution sind. Und die machen das mit vollem Bewusstsein und mit Absicht. Und ich denke, diese Männer erreichst du nicht mehr. Aber wen du erreichst, sind junge Männer, die noch nicht in der Prostitution, also die Prostitution genutzt haben, Frauen gekauft haben, Sex gekauft haben und die vorher aufzuklären, bevor sie 18 werden. Und auch Mädchen aufzuklären, dass es, wie die Zustände in der Prostitution sind, dass es nicht cool ist dort, man nicht super viel Geld schnell verdient und auch die Gefahren eben durch Manipulation, durch die Loverboy-Masche, wie man in die Prostitution reingeraten kann, einfach faktisch aufzuklären, ohne irgendwas zu überdramatisieren, sondern einfach die jungen Menschen dort abzuholen und darüber aufzuklären. Genau. Dann finde ich sehr wichtig, das fordern auch Pro-Prostitutionsstellen die Entkriminalisierung von Frauen. Mhm. Also man denkt ja immer, ja, in Deutschland ist ja erlaubt, sich zu prostituieren. Ist es auch, aber das bedeutet noch lange nicht, dass Frauen nicht auch kriminalisiert sind. Also erlaubt heißt nicht völlig straffrei, ohne jegliche Einschränkung. In sehr, sehr vielen Städten in Deutschland oder in den meisten Städten in Deutschland gibt es große Sperrgebiete. Gibt ja auch den schlimmen Schlager-Skandal im Sperrbezirk.
Ja.
Es darf auf keiner bayerischen Party fehlen.
Ja.
Also Halb München ist nach wie vor ein Sperrbezirk, wo es einfach verboten ist, anschaffen zu gehen, sich zu prostituieren. Da drohen empfindliche Strafen, wenn man sich nicht anmeldet, wie es ich auch gemacht habe, ist man auch illegal in der Prostitution tätig und macht sich da auch strafbar, auch dann Steuerhinterziehung, das größte Verbrechen, was man in Deutschland begehen kann.
Das größte Verbrechen, wenn man kein multinationaler Konzern ist.
Ja. Ja, genau. Und auch wenn Sex ohne Kondom stattfindet, ist nicht nur der Freier dran, sondern auch die Prostituierte. Wenn sie damit wirbt, dass sie Sex ohne Kondom anbietet oder für verschiedene Sachen, die mittlerweile verboten sind, Gott sei Dank auch, ist aber trotzdem die Frau dran. Also es ist nicht so, dass Frauen hier völlig entkriminalisiert sind und das hemmt einfach auch die Leute anzuzeigen, wenn in der Prostitution was passiert. Das war auch mein Problem. Also im Nachhinein betrachtet, ich hätte gerne Freier von mir jetzt im Nachhinein angezeigt, die mit mir also die ersten schlimme Dinge mit mir angestellt haben, als ich schon volljährig war. Und andererseits auch Freier, die ich hatte, als ich minderjährig war. Mhm. Aber ich hatte immer die Angst, wenn ich zur Polizei gehe und das anzeige, bin ich mit dran. Mhm. Ich werde dann auch bestraft. Und das ist in meiner Strafakte drin, dass ich illegale Prostitution betrieben habe. Mhm. Und deswegen finde ich es so wichtig, im ersten Schritt dann auch, wenn wir eine Gesetzesänderung machen wollen, Frauen erstmal zu entkriminalisieren, dass sie die Möglichkeit haben, Freier anzuzeigen, egal aus welchen Gründen und wie sie sich prostituieren. Und das nächste ist, was ganz wichtig ist, ist Ausstiegshilfen ausbauen. Einfach bis vor 2 Jahren gab es im ganzen Bundesland Thüringen keine Ausstiegsstelle, gar keine. Und in ganz Nordbayern gibt es momentan 3. Also es ist in den Ballungsräumen wie Berlin und Hamburg, mag es mittlerweile sich ein bisschen eingependelt haben, dass es mehr Ausstiegshilfen und Angebote gibt. Aber gerade so im ländlichen Bereich sieht es immer noch sehr düster aus. Oder bei Kleinstädten, wo einfach überhaupt gar nichts da ist, wo Frauen dann teilweise 2 Stunden mit Auto oder Zug zur nächsten Beratungsstelle fahren müssten.
Ja.
Das ist einfach nicht tragbar, dass Frauen so alleingelassen werden. Mhm. Und ich musste damals auch sehr suchen. Als ich ausstiegsgewillt war, musste ich sehr, sehr lang suchen, um eine passende Ausstiegsstelle für mich zu finden. Die habe ich dann auch tatsächlich erst über Dritte gefunden und die war dann auch recht neu und war dann sehr dankbar darüber, dass es das dann gab, aber vorher sah es auch sehr düster aus. Und genau, also das finde ich sehr, sehr wichtig auf jeden Fall, dass Ausstiegshilfen ausgebaut werden für Frauen, die einfach aus dem System raus wollen. Und womit ich mich dann bei den meisten Leuten dann unbeliebt mache, zumindest die Leute, die Prostitution gut finden, ist, dass ich trotzdem der Meinung bin, dass eine Bestrafung vom Freiern, von Sexkäufern irgendwann passieren muss. Mhm. Also ich bin nicht der Meinung, dass man das sofort umsetzen kann und sollte. Einfach aus dem Grund, was ich gerade gemeint habe, dass die Infrastruktur fehlt. Also was machst du dann mit 80.000 bis 200.000 Frauen, die plötzlich die Freier dann wegbleiben und in der Armut sitzen? Mir hätte es vermutlich, wenn ich mich zurückerinnere, wo ich anschaffen war, wahrscheinlich auch erstmal den Boden unter den Füßen weggezogen, wenn mir jemand gesagt hätte, ja, du darfst es jetzt morgen nicht mehr machen. Und
das heißt, das sogenannte Sexkaufverbot wird es ja immer genannt. Das ist etwas, was du sozusagen nicht unmittelbar fordern würdest, sondern das dann stattfinden kann oder das umgesetzt werden sollte, wenn dann die nötige Infrastruktur auch für die Frauen geschaffen ist.
Genau, ja. Mhm. Und man muss ja erstmal auch klären, wie möchte man das finanzieren. Also es ist immer schön und gut, wenn Leute dann im Bundestag darüber reden, ja, Sexkaufverbot und Ausstiegshilfe. Aber ich möchte das bitte erst, wenn da eine Finanzierung steht. Weil ich weiß, so beim Bundeshaushalt ist dann wahrscheinlich gerne, was man gerne kürzt, sind wahrscheinlich die Gelder für Prostituierte. Mhm. Und deswegen, das muss erstmal da sein und die Frauen müssen erstmal entkriminalisiert sein. Aber wie gesagt, ich bin trotzdem der Meinung, dass wir um früher oder später ein Sexkaufverbot nicht drumherum kommen, da einfach es so ist, dass Freier die Nachfrage von Menschenhandel steuern. Und ich glaube nicht, dass ein großer Wandel und ein großes Umdenken in der Gesellschaft stattfinden kann und auch im Sinne von Gleichberechtigung und der Sicht auf die Frau in der Gesellschaft, wenn wir so liberal mit Sexkauf umgehen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass wir anders Menschenhandel langfristig eindämmen können, als wenn wir sagen, nein, das möchten wir in der Gesellschaft nicht für, wir sagen als Gesellschaft, Sex beziehungsweise dann Frauen sind einfach nicht käuflich zu haben für Männer.
Mhm. Ich gebe ja bei einem Podcast immer auch meinen Steady SupporterInnen die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und da sind drei Fragen für dich reingekommen. Und eine würde ich gern gleich an dieser Stelle fragen. Und zwar fragt Sabrina, sie wird interessieren, ob du aufgreifen könntest, warum du auch Pornos problematisch siehst. Du hast da offenbar auf Social Media mal dazu geschrieben, also du hast vor allem Postings zum Thema Freiertum natürlich, aber es gab mal einen Post, wo du erwähnt hast, dass das, was du über Prostitution sagst, auch für Pornos gilt. Und da wollte sie nochmal wissen, wie das so deine Position dazu ist.
Also Pornos sind für mich einfach gefilmte Prostitution, was es ja auch ist. Also die Frauen in den Pornos spielen ja auch alles. Also, es sind echte Frauen hinter der Kamera, was Leute auch oft vergessen, die dann sagen, ja, Porno ist ja nur gespielt, aber trotzdem spielt die Frau den sexuellen Akt, der passiert, wirklich. Ja. Und die Pornoindustrie ist genauso wie normale Prostitution, also alles, was ich vorher gesagt habe, gilt natürlich auch für Porno, weil wir wissen nicht, wie viele Frauen sind da freiwillig drin. Und bei Porno kommt noch erschwerend dazu, dass man auch nicht wissen kann, möchte die Frau jetzt, dass man das sich als Dritter ansieht. Also es gibt so viele Rache-Pornos oder einfach heimlich gefilmte Sexvideos, wo Frauen scheinbar Spaß machen haben und das aus freien Stücken tun und vielleicht auch in diesem Moment tun, aber sie möchten das nicht, dass das online gestellt wird oder dass das andere Leute sehen. Man kann einfach bei Pornografie als Konsument niemals wissen, ob die Frau das freiwillig tut. Also ich kann ein Beispiel sagen, als Corona anfängt, also ein persönliches Beispiel, als Corona losging und dann auch die Prostitution ja auch verboten war, also gänzlich verboten war und auch dann Freiertum zurückging wegen Corona, habe ich auch versucht, auf anderem Wege an mein Geld zu kommen. Und dann gab es Freier, die Videos haben wollten, also so ähnlich wie OnlyFans, sowas in der Art. Also bloß nicht auf OnlyFans, sondern auch auf privater Ebene. Und ich habe da auch Videos gedreht, eben um Geld zu verdienen. Und ich wurde da abgezogen. Also muss ich ehrlich sagen, ich wurde da über den Tisch gezogen. Ich habe mein Geld nicht dafür bekommen und das Video ist weg. Und ich weiß bis heute nicht, ob das irgendwo auf Pornoplattformen abzurufen ist. Und es sieht auch so aus, als ob ich das freiwillig mache, ob ich daran Spaß habe. Aber ich schäme mich so, dass ich weiß, irgendwo im Internet ist vermutlich irgendein Video von mir, wo ich nackt bin und Dinge tue. Und ich weiß auch nicht, wie viele Freier irgendwo in Hotelzimmern Kameras aufgestellt haben, die ich nicht gesehen habe. Yeah. Wo ich nicht weiß, ist das auch irgendwo auf irgendwelchen Seiten und ich möchte das nicht wissen. Und was ich damit sagen will, man kann einfach als Konsument nicht wissen, was guckt man sich an, gerade auf Seiten, die nichts kosten und wo die Quellen unbekannt sind. Ist ja auch öffentlich bekannt, dass Seiten wie, darf ich das hier sagen?
Ja, ich glaube schon, ja.
Seiten wie Pornhub massives Problem haben mit auch Missbrauchsfällen, wo wirklich vor Gericht ging, da auch minderjährige Frauen dort missbraucht wurden oder eben Rachepornos hochgeladen wurde. Das kann man alles googeln. Also da sind Verfahren am Laufen und Millionen, Milliarden Schadensersatzzahlungen und man kann es einfach nicht wissen. Und dann kommt wieder das Argument, ja, aber was ist mit den Frauen, die das freiwillig machen und feministischen Porno für sich reklamieren? Also ich halte...
Ja, man denkt ja auch dann irgendwie vielleicht so an so Pornostars, die dann irgendwie so eine Karriere machen sozusagen und vielleicht wirklich viel Geld verdienen. Also würdest du das ähnlich beurteilen?
das ist erstens die Ausnahme, dass man damit sehr viel Geld macht. Also das ist auch in Bezug auf OnlyFans so. Also Durchschnittseinkommen bei OnlyFans sind $180 im Monat. Mhm. Sehr viel Arbeit. Also das ist nicht mal Mindestlohn. Das ist gar nichts, was man dafür bekommt, was man dafür Zeit und Arbeit reinstecken muss. Die meisten Frauen, die erfolgreich sind mit OnlyFans, die hatten vorher schon einen riesen Bekanntheitsgrad, weil es bekannte Schauspielerinnen, Sängerinnen, was weiß ich, Influencerinnen sind oder waren, die da eben jetzt sich ein Nebenstandbein damit aufgebaut haben. Aber wenn man sich anguckt, was auch sehr bekannte Pornodarstellerinnen, also mir fällt da als allererstes Mia Khalifa ein. Mhm. Die war eine der bekanntesten Pornostars und ich glaube, sie war auch die Top-Pornodarstellerin bei YouPorn, nicht YouPorn,
Plattform. Irgendeine andere, diese Plattform, ja genau.
Ja. 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 Und sie setzt sich mittlerweile gegen Pornografie und auch eher in die abolitionistische Richtung ein. Von ihr kann man auch Interviews lesen, wie schlimm die Pornografieindustrie ist. Einfach auch, was man da für Druck ausgesetzt ist und Szenen machen muss, drehen muss, die einem überhaupt nicht passen, aber man muss sie einfach machen. Sie wurde auch dazu gezwungen, glaube ich, Pornos mit Hijab zu drehen und hat im Anschluss daran die schlimmsten Morddrohungen bekommen. Es ist unfassbar, was in dieser Branche einfach stattfindet. Ich durfte mich da auch über meinen Blog schon mal mit einer Ex-Pornodarstellerin unterhalten, die bei mir einen Gastbeitrag geschrieben hat. Ich war da auch selber entsetzt, wie schlimm es in dieser Branche einfach zugeht. Genau.
Und was dann eben, das hast du vorhin schon angesprochen, auch immer wieder kommt als Gegenargument, aber was ist mit all diesen feministischen Pornos? Also das ist ja jetzt irgendwie auch so ein starker Diskurs geworden in den letzten Jahren, dass es auch feministische Pornografie gibt und ethische Pornografie oder ethisch produzierte Pornografie. Was ist so deine Position dazu? Würdest du das auch so sehen oder bist du der Meinung, dass Porno nie feministisch sein kann und nie ethisch produziert sein kann?
Ich bin der Meinung, feministische Pornografie gibt es nicht. Es ist auch wieder dasselbe Thema wie bei Prostitution. Natürlich wird es Frauen geben, die sagen, ich mache das freiwillig. Ich zeige mich gerne nackt vor der Kamera und finde das gut, wenn mich andere Leute dabei angucken. Aber Pornografie wird meiner Meinung nach trotzdem immer für den Male Gaze, also für den männlichen Blick produziert. Also ich bin der Meinung, man kann sich, also nur weil eine Frau etwas tut, ist es nicht gleich feministisch. Nicht, dass es nicht schlecht ist. Also nicht, dass es schlecht ist, dass ich sagen würde, das ist dann schlecht, wenn eine Frau irgendwas tut und es nicht feministisch ist. Sondern ich bin der Meinung, nicht alles, was eine Frau tut, sollte man feministisch framen. Also wenn es einfach nichts damit zu tun hat. Also was ist denn feministisch daran, sich nackt vor der Kamera zu zeigen? Ja, man kann sagen, sexuelle Befreiung und ich kann mich so zeigen, weil ich, das ist Feminismus, dass ich mich so zeigen kann und darf in der Gesellschaft. Kann man so argumentieren, würde ich auch sagen, ja, okay, wenn du das so siehst, aber ich bin der Meinung, dass es uns nicht weiterhilft und dass das nicht der Fokus ist, auf was wir unseren Blick richten sollten und einfach diese Sparte so klein, verschwindend gering ist gegenüber anderen großen Sexportalen, dass man das fast vernachlässigen kann. Und warum braucht es Pornografie, wenn es auch andere Mittel gibt? Also Pornografie ist ja immer ein Schauspiel, ob es jetzt freiwillig ist oder nicht. Und ja, ich glaube, es würde zu weit gehen, weil das dann meine private Meinung ist zu Pornografie, dass sie ja sehr wenig mit echter Sexualität zu tun hat. Und ich möchte auch keine Frauen schämen, die das machen. Also man darf mich da nicht missverstehen. Ich bin bloß der Meinung, dass uns das im feministischen Befreiungskampf nicht weiterbringt.
Ja, ja. Ich würde gerne jetzt nochmal auf eine Sache zurückkommen, die du vorhin angesprochen hast, weil vielleicht haben das nicht alle verstanden. Du hast gesprochen von der Loverboy-Methode und da wollte ich dich nochmal kurz fragen, ob du vielleicht ganz kurz erklären kannst, was damit überhaupt gemeint ist.
Mhm. Die Loverboy-Methode, ist eine Masche, wie Männer, meistens die auch relativ jung, so zwischen 20 und 30, die Frauen, junge Mädchen in die Prostitution drängen wollen. Und das machen die ganz geschickt, einfach mit Lovebombing, also sozusagen sehr viel Zuneigung geben. Und die Männer suchen sich dann auch bewusst dann leichte Opfer, die vielleicht in der Schule gemobbt werden oder kein stabiles Umfeld haben oder wo sie einfach wissen, okay, da habe ich vielleicht ein Schlupfloch, wie ich reinkommen kann, wenn das Mädchen nicht sehr beliebt ist und viel einsam ist oder so. Und sie hat dann plötzlich jemanden, der zuhört und der da ist und dem sie ihre Probleme erzählen kann. Und teilweise wird auch mit Geschenken dann gelockt, aber ist nicht immer der Fall. Und irgendwann in dieser Beziehung, also es wird immer weiter eine Abhängigkeit aufgebaut, teilweise dann auch von Familien und Freunden, wenn noch welche da sind, dann so abgekapselt, so in der Art, wir gegen die Welt, du brauchst niemand anderen als mich, ich bin dein weißer Ritter, ich rette dich. Und wenn einmal diese Abhängigkeit emotional da ist, dann geht es dann los mit verschiedenen Methoden. Zum Beispiel, ja, ich habe so viele Schulden, ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Also so richtig, dass man Mitleid bei der Frau erregt oder bei dem Mädchen erregt oder denkt, oh nein, jetzt hat mein Freund Schwierigkeiten, der hat mir so oft geholfen und war immer für mich da, jetzt muss ich für ihn da sein. Also ist ja auch eine Eigenschaft von Frauen, dass Frauen mehr empathischer sind und helfen wollen, so einen Drang haben. Und das wird dann bewusst ausgenutzt und dann, ja, kannst ja mal mit einem Kumpel, der hätte gerne Sex mit dir und der wird auch Geld dafür nehmen, aber ich kenne den, das ist alles ganz nett und gar nicht so schlimm und meistens oder oftmals ist dann auch so, dass der Loverboy auch der erste sexuelle Kontakt ist, das Mädchen dann hat und wird sozusagen schon darauf vorbereitet. Also es ist sehr, sehr perfide. Es gibt natürlich unendlich viele Variationen davon, aber so ein Beispiel. Und wenn dann dieser Schritt durchbrochen ist, dann ist es meistens auch schon ein Selbstläufer für den Mann. Also dass die Frau, dass das Mädchen, die Frau dann immer weiter anschaffen geht für Geld, sich abhängig, also sie weiter von ihm abhängig macht und so weiter und sich das ganze Spiel dann immer weiter dreht. Und es ist unglaublich schwer, sich davon zu lösen, weil von zumindest von der Frau stehen ja echte Gefühle meistens dahinter. Oder eigentlich immer dahinter. Also ob es jetzt sie gedacht hat, sich große Hoffnungen gemacht hat, ob sie verliebt in den Mann war, sich eine Zukunft aufzubauen. Es ist auch dann schwierig für sich selber dann das einzusehen, dass man auf jemanden reingefallen ist oder dass das alles nur vorgespielt war. Der liebt mich gar nicht und ich, ja. Und das ist einfach eine perfide Masche und das Loverboy-Methode. Und deswegen, es ist so wichtig, eben vorher da
aufzuklären.
Aufklären und die Mädchen im besten Fall vorher abzufangen und sie davor zu warnen und auch das Umfeld, Lehrer, Sozialarbeiter in den Schulen etc. einfach sensibel für das Thema zu machen, auf was kann man achten und was kann man tun und wo kann man sich hinwenden, wenn man sowas beobachtet oder vermutet.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass du auf Instagram sehr aktiv bist, eben auch als Fräulein Gaga. So habe ich dich ja auch kennengelernt und so bin ich aufmerksam geworden auf dich. Warum ist denn Instagram für dich so besonders wichtig oder warum hast du dir Instagram als Plattform ausgesucht oder auch wie siehst du da den Diskurs um das Thema auf dieser Plattform? Weil ich finde ja, dass gerade auf Social Media, also ich finde, der Wind dreht sich so ein bisschen schon langsam. Also das ist ja offenbar auch was du so ein bisschen wahrnimmst, weil du gesagt hast, irgendwie wird anders über das Thema geredet oder mehr geredet drüber. Aber bis vor kurzem war halt ganz stark so diese Sexwork is work und es ist Empowerment-Schiene sehr präsent und sehr dominant. Und es ist ja jetzt auch vor ein paar Tagen, war das, also zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, vor ein paar Tagen zum Beispiel auch wieder ein Account auf Twitter aufgeflogen von einer Sexarbeiterin. Ich glaube, das so hat sich der Account auch selbst bezeichnet, wo dann irgendwie aufgeflogen ist. Also der hat irgendwie jahrelang sehr reichweitenstark auch über das Thema gepostet. Und dann ist man drauf gekommen, das ist eigentlich ein Account, der, so wie ich das verstanden habe, von einer Sexkaufplattform betrieben war. Also es war sozusagen ein Werbeaccount sozusagen, ja. Und ja, vielleicht sogar man kann es vielleicht sogar Propaganda-Account nennen für die Industrie sozusagen, ja, der eben nicht von einer Frau betrieben wurde, sondern man weiß nicht genau von wem, aber halt nicht von einer Frau in der Prostitution. Vielleicht waren das jetzt zu viele Fragen auf einmal oder zu viel Punkte auf einmal, aber so, wie geht's dir denn auf Social Media mit dem Thema? Ich glaube, das ist die Frage, die ich eigentlich stellen möchte. Wie ist das da? Wie kann man dieser offenbar auch bezahlten Propaganda was entgegensetzen?
Also ich nehme auch sehr wahr, große Unterschiede wahr auf unterschiedlichen Plattformen. Mhm. Das hat jetzt nicht unbedingt nur was damit zu tun, dass man da eine Bubble hat oder auf dem einen besser blockieren kann als auf dem anderen. das meine ich gar nicht, sondern ich habe das Gefühl, Instagram ist immer noch eine freundlichere Plattform. Also ich habe da auch meine Kontakte, Kommentare eingeschränkt, dass man bei mir nur kommentieren kann, wenn man mir eine Weile folgt. Ich weiß gar nicht, was
das ist bei mir auch so, ja.
Ob das eine Woche ist oder ich weiß nicht. Aber es hat eigentlich eher den Grund von Bots. Also das wirst du auch kennen. Also es ist furchtbar, mit wie viel Bots man zugeschissen wird auf Instagram. Und man kann sich vorstellen, wie viele das sind, wenn man öfter mal das Wort Sex oder Prostitution in seinen Stories oder in seinen Beiträgen hat. Deswegen, das ist eigentlich dadurch, deswegen habe ich das so eingerichtet. Aber trotz alledem finde ich Instagram eine angenehmere Plattform. Es war gar nicht mal Absicht, dass ich jetzt auf Instagram angefangen habe. Also ich kannte einfach vorher schon die Plattform. Und wie ich ja vorhin schon ganz am Anfang gesagt habe, es war für mich einfach ein Ventil, da erstmal mit anderen Betroffenen in Austausch zu gehen. Und so war ich halt auf Instagram und habe da mein Zeug gemacht und finde es auch ehrlich gesagt ganz angenehm, bei Instagram zu posten, weil man sich kurz halten muss. Also man hat nur 9 Kacheln Zeit, ein Thema zu beleuchten, aber man kann genug schreiben, habe ich der Meinung. Und man kann es einfach besser aufarbeiten. Ich mag Instagram einfach als Plattform. Und ich muss auch ein sehr, sehr großes Lob an meine Community auf Instagram aussprechen, weil ich so viel Angst hatte am Anfang von dem ganzen Gegenwind, den ich bekommen könnte. Kommt auch immer mal was. Aber das ist ehrlich gesagt meistens nur ein Strohfeuer. Und ich habe so eine super angenehme Community auf Instagram, wo ich so, so dankbar bin dafür. Also da fühle ich mich immer sicher und habe eigentlich nie Angst, in meine DMs zu gehen. Weil ich immer weiß, okay, es könnte mal sein, dass eine blöde Nachricht, mal sogar 1-2 blöde Nachrichten dabei sind. Aber der Großteil ist immer richtig wertschätzend und lieb. Und ich bin so fasziniert von anderen Leuten, die ich da einfach kennenlerne durch diesen Austausch. Also, dass mir Leute schreiben, hey, ich studiere Jura und ich mache das. Und hey, ich bin Sozialarbeiterin und mache das und das. Oder hey, ich bin Lehrerin, wie kann ich in der Schule eben zum Beispiel Laberbäumasche aufklären? Oder hey, ich arbeite beim Jugendamt und kann dir diesen und jenen Tipp geben, wenn ich irgendwas in die Story schreibe. Und da bin ich so, so dankbar. Und auch du bist Teil davon, dass ich so denke, hey, es ist so cool, einfach mit sich so vielen coolen, meistens Frauen, vernetzen zu können. Also ich glaube auch, meine Community ist so. Ich habe mal in die Statistik geguckt, ich glaube, mir folgen 85-90% Frauen. Also habe ich auch eine sehr weibliche Community und finde das super. Also ich finde Instagram einfach angenehmer als Plattform. Und auf der anderen Seite Twitter. Also ja. Twitter ist sehr anstrengend.
Ja.
Also ich bin seit jetzt 4 Jahren ungefähr dabei und ich muss mir immer genau überlegen, ob ich jetzt Energie habe für Twitter. Mhm. Weil wenn man da einmal mit einem Beitrag in die falsche Bubble kommt, ist es nicht mehr aufzuhalten.
Nein.
Es ist furchtbar, was dann in einer Geschwindigkeit und einer Frequenz dann auf einen einprasselt. Mhm. Und ich muss sagen, den Account, den du vorhin angesprochen hast, der war immer vorne mit dabei, wenn ich irgendwas gepostet habe. Also ich bin auf Twitter jetzt nicht so groß. Ich weiß gar nicht, ab wann man da Großuser ist, so genannt. Mhm. Ich glaube, ich habe um die 2000 Twitter-Follower. Also es ist so relativ klein bei Twitter. Und dann kommen Groß-Accounts mit so um die 80.000 Follower pro Sexwork mit, ich würde jetzt einfach mal raten, 20.000 freier Followern, plus minus meine eigene Schätzung, die dann in deine Kommentarspalten, in deine Tweets rollen und dich wirklich überrollen. Also es hat nichts mehr mit Diskurs oder sowas zu tun, sondern es ist oft einfach nur Hass und Trolling und einfach 5 Männer, die gleichzeitig auf dich einhacken, ja, aber du hast dich aber schon mit 16 freiwillig prostituiert. Also wo ist da jetzt das Problem? Also und so, das ist, da muss man wirklich Energie haben. Also mittlerweile bin ich da nicht mehr so empfindlich, aber und ja, aber trotzdem.
Es sind dann vor allem auch oft 5 Männer, die jeweils 10 verschiedene Profile haben. Und
ja.
Also man darf ja auch nie vergessen, in solchen Shitstorms, das ist meistens dann doch eine recht überschaubare Menge an Leute, die aber auch so aussehen, als wären sie hunderte, tausende Leute, weil die alle halt irgendwie mehrere Accounts haben auch so. Und das darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Ich habe ja auf Instagram auch schon Ähnliches erlebt wie auf Twitter. Also ich finde es da auch nicht mehr so cozy, wie ich es mal fand. Ja, also das kann auch sehr schnell irgendwie Ausmaße annehmen, die sehr bedrohlich sind. Aber Twitter ist dann immer noch, finde ich, eine andere Nummer, weil das irgendwie so einen Schneeballeffekt dann so schnell hat auch. Also das, das hat dann irgendwie, es hat viel schneller eine, also bei, ich habe das Gefühl, bei Instagram ist es so ein Addieren und bei Twitter ist es so ein Multiplizieren. Das,
ja, so, ja, ja, voll. Also bei Twitter, das bricht einfach was los. Also da muss ich halt bloß ein Account reposten, der irgendwie ganz viele Follower hat du kannst nicht mehr aufhalten, das ist vorbei. Ja. So.
Ja, ich habe auch auf Twitter absolut aufgehört, also eigentlich auf Instagram mittlerweile auch, aber vor allem auf Twitter aufgehört, da irgendwie noch zu diskutieren. Also ich gehe da echt nur mal manchmal hin, poste irgendwas und dann gehe ich wieder weg. Und ich habe auch alle Benachrichtigungen ausgestellt, also ich sehe dann auch gar nicht, was die Leute aufführen. Und das ist die einzige Möglichkeit, dort überhaupt noch zu sein, finde ich. Ja. So.
Mhm, ja.
Ich wurde dann auch noch gefragt, also beziehungsweise du wirst gefragt von Annika, und das passt vielleicht da jetzt ganz dazu, ganz gut dazu, inwiefern kommst du denn damit klar, dass du durch den Aktivismus ja eigentlich ständig wieder mit eigenen traumatischen Erlebnissen konfrontiert wirst? Sie hat gemeint, sie bewundert das sehr, dass du das sozusagen for the greater good in Kauf nimmst, aber wie schaffst du das denn? Also wie ist das machbar?
Ist erstmal sehr lieb von ihr, dass sie das so sieht und auch sagt. Ja, also ich habe mich ein bisschen gewandelt die letzten 4 Jahre. Also ich habe ziemlich am Anfang, das war ja auch der Grund, warum ich den Account am Anfang gemacht habe, viel mehr Persönliches von mir erzählt. Also viel mehr Stories von Freiern oder wie meine persönliche Erfahrung in der Prostitution war. Also ich mache das immer noch, aber viel punktueller, weil ich der Meinung, also nicht, dass ich irgendwas zu verstecken hätte, sondern ich bin der Meinung, ich möchte den Leuten nicht das Futter geben.
Ja.
Also die können mich gerne für meine politischen Ansichten kritisieren und auch sagen, die finden das völlig Banane von mir, dass ich für ein Sexkaufverbot bin. Aber wenn es dann darum geht, wie gesagt, ich hatte nach einem Interview, das in der Zeit erschienen ist vor einem Jahr, hatte ich einen riesen Shitstorm, wo ich dann 100 Männern erklären sollte, am besten haargenau, wie ich in die Prostitution kam, warum.
Super, ja.
Und wie es, also so eine Rechtfertigung, dass es trotzdem okay war, dass ich mit 16 anschaffen war. Und das Ding ist, keine Erklärung ist denen gut genug. Also dann sagst du, Ja, aber ich war in Armut. Ja, warum hast du keine Ausbildung gemacht? Ja, aber weil ich nicht konnte aus diesen und diesen Gründen. Aber warum hast du nicht das gemacht? Und also das ist schlimm, weil man in eine Rechtfertigungsschleife kommt und es hört einfach nicht auf. Und ich möchte einfach den Leuten nicht mehr die Macht geben, über meine Geschichte zu erzählen und überhaupt so eine Diskussion aufzumachen. Mhm. Also so, wenn man mit 16 anschaffen geht, egal ob es freiwillig, ich mache Gänsefüßchen, freiwillig ist oder nicht, der Mann macht sich strafbar. Warum diskutieren wir darüber, ob ich das freiwillig gemacht habe oder nicht? Und das verschiebt einfach den Diskurs. Und ich möchte mich einfach nicht mehr dafür rechtfertigen müssen und fremden Leuten irgendwie das erzählen. Und ja, das ist eigentlich der Grund. Also ich bin da eben weg davon gekommen. Mhm. Das habe ich am Anfang noch sehr viel mehr gemacht, dass ich persönlich von mir erzählt habe. Jetzt mache ich das nur noch, wenn ich denke, okay, das passt jetzt. Also so in diesem Kontext habe ich jetzt auch erzählt, eine Story, ich glaube, die habe ich noch nicht erzählt, dass ich eben da mal ausgenommen wurde mit Pornografie. Bin ich der Meinung, finde ich gut, das irgendwie reinzubringen, aber ich muss jetzt niemanden in der Öffentlichkeit genau erzählen, wie das abgelaufen ist, was ich auf dem Video gemacht habe oder sonst irgendwas. Und da ich mich jetzt mittlerweile in den letzten Jahren eben weiter weg davon bewegt habe, so persönliche Sachen von mir zu erzählen, geht's eigentlich mittlerweile.
Ja.
Dass ich mich da ein bisschen von abspalten kann, dass ich sagen kann, okay, das ist meine Geschichte und das ist meine politische Position dazu. Und ich habe es aber neulich gemerkt, ich hatte neulich in einem anderen Kontext auch ein Interview und da ging es tatsächlich im ganzen Interview um meine persönliche Geschichte, was ich, wie gesagt, eigentlich sonst vermeide und eher davon weg bin. Und da ging es mir wirklich ein paar Tage danach richtig schlecht, muss ich ehrlich zugeben, weil ich das unterschätzt hatte, wie doll mich das Thema dann persönlich, wenn es wirklich ins Persönliche geht und in meine Gefühle noch angreift. Und deswegen war es eine gute Entscheidung, da ein bisschen von wegzugehen. Aber manchmal schreiben Leute einfach so saudumme Dinge ins Internet.
Ja, manchmal ist ein schöner Euphemismus. Also ich meine, Leute schreiben leider sehr oft, nicht nur manchmal dumme Dinge ins Internet, aber ja.
Manchmal muss ich dann schon aus der Professionalität, wenn wir das so bezeichnen müssen, raustreten und mal sagen, Leute, ich als die anschaffen war, kann euch sagen, das ist der das ist wirklich, und ja, ich muss einfach gucken, also ich werde auch öfter mal von meinem Partner gerügt, aber auf sehr nette, nicht Pascha-artige, patriarchale Art, einfach nur, weil ihm mein Wohlergegen am Herzen liegt, der immer, du runzelst schon wieder so doll die Stirn in dein Handy, mit wem streitest du dich schon wieder im Internet?
Oh wow, ja.
Also der sieht mir das dann schon an, wenn ich dann mit irgendwelchen Leuten wieder knietief 30 Kommentare in einer Diskussion hänge und ich dann auch irgendwann denke, okay, muss ich mal gut sein lassen, oder er meint, jetzt machst du mal Twitter aus und jetzt machen wir was anderes, also da bin ich sehr froh drüber, dass er mir da auch manchmal sagt, hey, es reicht jetzt und ist auch okay, so, weil ich da auch
Ja, das verstehe ich total gut. Also ich habe auch selbst, also ich will jetzt dein Thema überhaupt nicht mit den Themen vergleichen, die ich irgendwie öffentlich bespreche, aber bei mir ist es halt so, dass ich auch über sehr persönliche Dinge früher immer gesprochen habe online. Und bei mir ist ja auch so das Thema psychische Gesundheit irgendwie so ein ganz großes und das führt halt auch immer zu sehr persönlichen Fragen und ich bin da echt so in den letzten 2 Jahren auch viel rigoroser geworden und erzähle wirklich fast gar nichts mehr.
Ja,
und das sieht das sieht, glaube ich, nach außen hin nicht so aus, weil mein Insta-Account dann oft irgendwie noch sehr persönlich wirkt. Also dann poste ich irgendwie, also was halt das Insta macht, so Fotos von irgendwie Essen und irgendwie Freunden, die irgendwie so, ich bin im Kino und whatever, ja, so. Also es wirkt sehr persönlich, aber ich teile halt wirklich so belastende Dinge oder so, was auch irgendwie, so auch die Frage, was hat denn bei mir dazu geführt, dass ich mich mit psychischer Erkrankung auseinandersetze? Ja, das ist ja dann irgendwie auch oft so eine Frage, die kommt, was hat sie denn traumatisiert? Warum?
Ja,
so?
Ja, ja.
Das ist alles was, was ich komplett irgendwie außen vor lasse.
Freier. Das ist die Frage bei mir.
Oh Gott, ja, nein. Also so, nein. Also weil einerseits ist das natürlich dann so Trauma-Porn, das Leute wollen, aus Clickbait. Aber andererseits gibst du damit auch Munition den Leuten, die ohnehin schon auf Social Media gegen dich agitieren.
Ja. Mhm.
Und es ist, finde ich, sowieso als Frau in der Öffentlichkeit schon so, dass alles immer so privat verhandelt wird. Also du würdest nicht bei einem Mann, der über psychische Erkrankungen schreibt, fragen, welche Kindheitstraumata oder whatever. Ja, so. Ja. Also ich habe das Gefühl, bei Frauen wird das alles viel stärker dann irgendwie so ins Private gezogen und dann wollen wir halt, wir wollen, dass Frauen alles herzeigen. Weißt du, was ich meine? So,
ja,
das körperlich und psychisch. So, es soll alles irgendwie, alles gehört uns so, ja. Wir wollen alles. Und es führt halt auch dazu, dass wir dann auch als irgendwie Stimmen im Diskurs nicht mehr ernst genommen werden, weil wir dann irgendwie diejenigen sind, die nur, unter Anführungszeichen, nur über ihre persönlichen Geschichten sprechen.
Mhm.
Was auch daran liegt, dass wir nichts anderes gefragt werden. So.
Ja, aber es stimmt halt einfach voll. Ja. Wenn ich jetzt so überlege, ich kenne kein Interview von irgendeinem männlichen Menschen in der Prostitution, ob es jetzt ein Dom ist oder Callboy, wo gefragt wurde, was war deine schlimmste Freierin oder so.
Ja.
Das ist unfassbar. Du hast mir jetzt gerade auch die Augen geöffnet, wie krass das ist. Aber ja, bei psychischer Erkrankung ist auch immer, ja, was hat dich traumatisiert? Das ist einfach übergriffig. Und ich finde auch, wie du schon sagst, ist es auch Traumaporn. Also das habe ich vorhin auch vergessen, dass du auch, also es gibt halt wirklich Leute, Männer, die sich dann halt auf deine Geschichten aus der Prostitution nochmal einwichsen.
Also wirklich Porno.
Deutlich zu sagen, ja. Nochmal teilmacht, wenn du erzählst, wie du misshandelt wurdest.
Ja, oh Gott, ja. Ich habe das also nämlich mit dem Traumaporno metaphorisch gemeint, im Sinne von, man steigert sich dann emotional rein drauf, was die andere Person erzählt, sondern du meinst das wirklich. Wow,
das ist wirklich auch so. Ja,
wow, also ekelhaft,
im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Das möchtest du einfach nicht, weil.
Nee.
Bei psychischen Erkrankungen ist es genauso.
Also ja, und es hilft dann halt auch wieder so dieses Bild von Frauen zu reproduzieren, dass wir alle so die armen, irgendwie verletzten Opfer sind. Und irgendwie sind, also das sind Frauen ja auch ganz oft so, weißt du so, das ist ja ein Faktum. Aber so, wir sind halt nicht nur irgendwie emotionale Opfer, so, sondern wir haben halt auch was zu sagen auf einer intellektuellen Ebene. Und das wird halt überhaupt nicht mehr befragt. Also so, wir sind dann halt überhaupt nicht mehr die im Diskurs was beitragen, wie das Männer sein dürfen, sondern wir sind nur die über ihre eigene Geschichte sprechen, nicht diejenigen, die das dann irgendwie analysieren und einordnen und Forderungen stellen. So. Und das finde ich so antifeministisch und deshalb will ich sehr wenig nur über meine persönliche Geschichte erzählen, deshalb verstehe ich das sehr gut, dass du das auch nicht
Ich finde hast. Auch, da wird man einfach so in die Passivität?
Ist das Passivität, das ja.
Passivität?
Ja.
Ja, wird man gedrängt, ja, das stimmt. Ich möchte einfach, dass meine Geschichte bei mir bleibt und ich finde auch diesen Anspruch, dass halt dann fremde Leute mein Trauma bewerten. Das finde ich auch immer so abstoßend, dass die dann sagen, okay, so okay, das war jetzt ausreichend schlimm oder weiß auch nicht, also furchtbar.
Ja, nee. Barbara hat dann noch gefragt, wie man denn abseits von Social Media Aktivismus die Forderungen von Frauen in der Prostitution unterstützen kann oder von Aussteigerinnen. Ihr liegt das Thema am Herzen, aber sie weiß irgendwie überhaupt nicht, was sie persönlich tun kann soll.
Also die Frage kriege ich auch relativ häufig auf Instagram, dass mir hier Leute schreiben, hey, wie kann ich helfen? Ich antworte da eigentlich immer gleich. Ich sage immer, wenn du einen Beruf hast, der irgendwie in diese Richtung geht, ob es jetzt soziale Arbeit ist oder sowas, finde ich das richtig gut, wenn man da aktiv wird, wenn man die Möglichkeit dazu hat, dass man guckt, gibt es Beratungsstellen in meiner Nähe, die irgendwie Hilfe brauchen oder kann ich irgendwas im Privaten tun? Aber ich rate Leuten, die jetzt nicht in diesem Bereich irgendwie Erfahrung haben, davon ab, weil wenn man gerade in der Ausstiegshilfe hat man mit teilweise schwerst traumatisierten Frauen zu tun. Und da muss halt wirklich eine Expertise dahinter stecken. Und es ist gut, wenn man das als Laie da versucht zu helfen. Also als Angehöriger ist es nochmal was anderes und sich dann professionelle Hilfe eben zu holen. Aber als Außenstehender finde ich es nicht so gut, wenn da nicht geschulte Leute in diesen Bereich eindringen, weil es halt wirklich prekäre Situationen sind und schwere Traumata oft dahinter stehen. Mm. Was natürlich geht, ist, Ausstiegshilfen in der Nähe kann man googeln. Also es gibt Organisationen, die sind deutschlandweit vertreten, also jetzt zum Beispiel ein paar zu nennen, Sisters e.V., Solvodi, genau, was gibt's noch? Yad Vigna, die sind aber auch, also die sind in Nürnberg, glaube ich, stationiert und München, aber die sind auch deutschlandweit, machen die Hilfen, die helfen auch über Prostitution hinaus bei sämtlichen frauenrelevanten Themen wie Zwangsheirat und Kinderheirat und solche Sachen. Kann man gucken, deutschlandweit, ob es Ausstiegshilfen, ob man da sich beteiligen will, ob es jetzt finanziell ist mit einer Mitgliedschaft oder oft versuchen die auch durch Projekte, die man unterstützen kann, also eine Ausstiegswohnung zu finanzieren oder sonst irgendwas. Oder man kann eben auch googeln, ob es Beratungsstellen bei einem selber im Ort gibt oder in der Stadt. Und da werden auch oft Sachspenden gebraucht. Also so ganz einfache Dinge, so Duschgele und Klamotten oder so für Frauen einfach, die nichts haben und aussteigen wollen und als Hilfe einfach. Ansonsten ist das Beste, was man wirklich machen kann, ist mit Freunden, Familien ins Gespräch zu kommen. Ich weiß, es ist wahrscheinlich so nicht so ein Thema für Sonntagnachmittag bei Oma. Ey, sag mal, was ist eigentlich deine Position? Weiß es eigentlich, aber wenn es das Thema hergibt, also ich meine, es ist immer noch so, dass man sehr viel Sexismus und Witze im Freundeskreis hat, so haha, die sieht aus wie eine Prostituierte oder so, Junggesellenabschiede, ganz schlimm. Ja, wir gehen jetzt mal in Puff und gucken Nutten an oder
wow, ja.
Ja, und auch Frauen, die das dann ganz witzig finden, irgendwie mal zu gucken, dass man einfach da im Privaten, wenn man sowas mitbekommt, einfach ins Gespräch geht mit den Menschen, das einfach im Kleinen irgendwie verteilt. Das bringt schon mal was, weil das multipliziert sich dann wieder. Oder eben finanzielle Hilfen. Also wie ich schon vorher sagte, man kann zum Beispiel aktives oder passives Mitglied bei Sisters e.V. werden, die ein Verein ist für Ausstiegshilfe. Und da kann man aktiv Mitglied werden und auch wirklich mitgestalten, an Showfix teilnehmen und Mitgliederversammlungen, die jährlich stattfindet. Oder man kann auch einfach sagen, ja, ich möchte einfach eine passive Mitgliedschaft. Ich gebe meine 10, 20 Euro im Jahr oder auch nur einmal so und sagen, hey, ich möchte da helfen. Also ich bin da auch selber dabei, weil Sisters e.V. hat mir damals finanziell auch beim Ausstieg geholfen. Mhm. Und ich bin jetzt glücklicherweise mittlerweile in der Lage, dass ich mir finanziell nicht mehr so viele Sorgen machen muss und versuche da jetzt auch meinen Teil zurückzugeben. Nicht, dass ich das Gefühl habe, ich muss meine Schulden dort abbezahlen. So ist es nicht. Die haben mir auch niemals das Gefühl gegeben, sondern das ist einfach mein eigener Wunsch, dass ich denke, ich möchte, dass anderen Frauen genauso geholfen wird, wie mir damals geholfen wurde, als ich kein Geld hatte.
Ja.
Genau, und das ist wirklich, was man als außenstehende Person wirklich machen kann, wenn man möchte.
Ich werde das alles verlinken in den Shownotes. Liebe Daria, gibt es noch irgendetwas, was du gerne sagen würdest, was ich jetzt noch nicht gefragt habe, was dir noch wichtig ist?
Jetzt setzt du mich auf den Boden, ey. ich bin sehr froh, dass das Thema langsam immer größere Wellen schlägt. Wirklich vor ein paar Jahren waren wirklich nur ein paar einzelne Frauen, die da sehr alleine, aber sehr stark gegen sehr viele Leute standen und da sehr, sehr viel eingesteckt haben. Und ich bin auch wirklich dankbar und wirklich auch, ich finde es so krass von Frauen, die sich da auch wirklich mit Gesicht und Namen hinstellen und über ihre Zeit in der Prostitution erzählen und darüber aufklären. Und ich finde das so cool und es freut mich, dass die Arbeit halt immer mehr Früchte trägt, habe ich das Gefühl, dass ich das Bild wandle, dass der Diskurs erstmal entsteht und dass es nicht mehr unsagbar ist. Und ich freue mich zu sehen, wie das alles weitergeht und ich hoffe, ich hoffe einfach, dass sich das alles zum Guten entwickelt und dass wir wirklich gute Lösungen finden im politischen oder auch im gesellschaftlichen, wie man mit diesem Thema umgehen und dass mehr Fokus auf Freier gelegt wird und nicht, nicht nur hier, es macht hier eine freiwillig und hier eine Frau, die ist unfreiwillig und jetzt kämpft, bitch, fight.
Gegeneinander, mäßig. Ja, genau.
Ja, ja. Jetzt kämpft das aus, wer jetzt recht hat, sondern dass mehr der Fokus aufs Ganze gelegt wird und einfach man vernünftig darüber diskutieren kann, ohne irgendwelchen Hass oder von keiner Seite und dass der Fokus halt mehr auf den Freiern liegt, die auch das System halt einfach stützen und vor allem dafür verantwortlich sind, für die große Zahl, wie groß sie auch sein mag, haben wir vorhin drüber gesprochen, an Frauen, die das unfreiwillig machen, weil der Markt eben dafür da ist und ja.
Ja, liebe Daria, vielen Dank für deinen sehr mutigen Einsatz. Ich finde, du bist eine ganz, ganz wichtige Stimme, von der ich auch schon sehr viel lernen durfte. Also danke dafür und danke, dass du dir Zeit genommen hast, in meinen kleinen Podcast zu kommen. Das freut mich wirklich sehr.
Dankeschön.
Vielen lieben Dank, Daria, für das tolle Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. In den Shownotes findet ihr heute die Links zu Darias Social Media Profilen auf Twitter und Instagram, wo sie Fräulein Gaga heißt, sowie die Links zu den Vereinen Light Up Germany und Sisters. Große Töchter könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt, auf großetöchter-podcast.at und auf Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, auf allen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr gerade auf einer dieser Plattformen hört, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Podcast 5 Sterne und eine nette Bewertung schenken würdet. Das hilft, dass andere Leute den Podcast finden. Außerdem könnt ihr den Podcast supporten, indem ihr ihn Freunden und Freundinnen empfiehlt, diese Folge auf Social Media teilt und indem ihr den Podcast monetär unterstützt, wenn ihr das wollt, auf steadyhq.com/große-töchter-podcast. Vergesst auch nicht, den Podcast zu abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Wir hören einander wieder in 2 Wochen und bis dahin nicht kleinkriegen lassen.